An diesem Ort beginnt eine der bildkräftigsten und stärksten Visionen, ja, der ganzen Bibel. Im 37. Kapitel des Propheten Hesekiel. Und ich lese den Anfang einmal wörtlich vor. Also Hesekiel spricht: Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen. Sein Geist brachte mich in ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Er führte mich hin und her und ich sah sie, völlig vertrocknet. Und Gott fragte mich: Du Mensch, können diese Gebeine leben? Ja, und diese Frage, sie ragt durch die Zeit, durch die Jahrhunderte bis heute, bis in die Gegenwart, bis in unser Leben. Kann aus Toten, aus Gestorbenem wieder Leben werden? Kann Gott etwas, was wirklich am Ende ist, daraus etwas Neues schaffen? Zunächst mal ein paar Takte dazu, wer dieser Hesekiel war und wie es dazu kommt, dass er eine solche Vision sieht. Hesekiel, ein junger Priester, ich weiß übrigens jetzt auch nicht, du hast mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, wie man es auf Hebräisch genau ausspricht, ich glaube so ungefähr Chesek El, also es heißt Gott hilft. Das El ist ja immer der Gottesname, also so ungefähr. Also schon im Namen steckt drin, dass er im Dienst für Gott ist, ein Priester, der eigentlich in Jerusalem dienen sollte. Also am Tempel, der Ort eben des Gottesdienstes der Juden, dem Zentrum des Volkes und des Glaubens. Doch dazu kommt es gar nicht. Es ist die Zeit, als das Volk, große Teile des Volkes, nach Babylon verschleppt werden. Und so wird er mit vielen tausend Menschen entführt und kommt in die Fremde. Weggerissen aus der Heimat, auch eben von seinem Beruf, dieser Berufung, die er ja eigentlich verspürt. Auch von dem, was seine Identität ausmacht. Und mit ihm eben viele andere aus dem Volk. Und so ist alles, was eigentlich auch Halt gegeben hat, weg und zerstört. Dann in der Fremde am Kanal Kebar wird er dann, ja, bekommt gewissermaßen eine neue Berufung. Er wird zum Propheten berufen. Und sein Auftrag, dem verstörten, dem erschütterten Volk, das die Hoffnung verloren hat, neue Hoffnung zu bringen, Gottes Wort, das Gericht, auch in scharfen Worten, aber auch Hoffnung, Wahrheit schonungslos offen und Zukunft, eine gute Zukunft. Und als Hesekiel eben diese Vision sieht von dem Tal mit den toten Gebeinen, ist Jerusalem bereits gefallen. Der Tempel, Ort der Gegenwart Gottes, ist zerstört. Die Israeliten sagen, Vers 11, unsere Hoffnung ist dahin, wir sind verloren. Körperlich sind sie noch am Leben, zumindest viele von ihnen, die eben es dann bis nach Babylon geschafft haben, aber geistlich abgestorben. Sie funktionieren, aber sie leben nicht wirklich. Und vielleicht ist das schon was, was beim einen oder anderen auch was wachruft, was uns auch bekannt vorkommt, dass wir äußerlich im Alltag so unterwegs sein können, vielleicht auch gut unterwegs sein, funktionieren, aber innerlich die innere Flamme, das innere Feuer glimmt höchstens oder ist fast erloschen. Und Gott stellt Hesekiel dann diese Frage: Können diese Gebeine leben? Und Hesekiel findet eine weise Antwort: Herr, du weißt es. Also er sagt nicht, also nein, natürlich nicht, also sie sind ja tot. Er sagt aber auch nicht irgendwie beflissen, na klar, logisch. Er sagt: Gott, du bist der, der Leben gibt. Es hängt ja nicht an meiner Einschätzung. Und dann beginnt Gott zu handeln und diese Vision entfaltet sich dann in zwei Schritten. Zum einen, also der erste Schritt, das Wort, was Gott spricht, schafft Form, Struktur, aber noch kein Leben. In den Versen 4 bis 6 heißt es: Sprich zu den dürren Knochen, ich lasse Sehnen und Fleisch wachsen, ich überziehe euch mit Haut. Und Hesekiel predigt, also er gibt diese Worte weiter und es passiert wirklich. Knochen rücken wieder zusammen, es entstehen Strukturen, bilden sich Körper auf diesem Tal des Todes und die Dinge ordnen sich wieder. Aber dann sagt der Text ganz nüchtern: Aber noch war kein Odem in ihnen. Also Odem, so viel wie Lebensatem, Lebensgeist, der war noch nicht in diesen Knochen. Also, die sehen aus wie Menschen, aber sie leben nicht. Vielleicht ein bisschen unheimliches, makabres Bild, auch ein hartes Bild, eine harte Vorstellung. Und wenn ich es mal versuche zu übertragen, wir können ja auch äußerlich alles haben, ein Leben, ein Beruf, Werte, Religion, Rituale, auch eine moralische Haltung, Wissen. Man kann sehr christlich geprägt sein und doch innerlich irgendwie trocken, leblos. Es kann auch passieren, dass eine Gemeinde eine ganz feste, klar erkennbare, vielleicht auch gute Struktur hat. Programme, Teams, Gebäude. Und dass trotzdem das Entscheidende fehlt. Form ist gut, auch Ordnung ist gut, Disziplin. Aber lebendig macht eben nur einer, Gott selbst. Und so kommt jetzt der zweite Auftrag an Hesekiel, der zweite Schritt. Vers 9, ruf dem Lebensgeist. Komm, Lebensgeist, hauche diese Toten an. Und dann heißt es, der Odem kam in sie, sie wurden lebendig und sie standen auf. Das ist dann die entscheidende Wende, das, was noch gefehlt hat. Das Wort hat die Form geschafft, hat Strukturen entstehen lassen, das Gerüst. Und der Geist Gottes schafft Leben. Und beides zusammen macht den Menschen neu. Und das ist Gottes Art bis heute. Hier bei uns heute in Brotzeit, genauso wie damals im Exil, bei dir zu Hause im Wohnzimmer, im Beruf, in dem, was dich niederdrückt, in deiner Erschöpfung und auch in unserer Kirche. Ich will einmal so einen Bogen spannen, ein wenig voraus, zu der Frage, was hat das Ganze mit Jesus zu tun, mit dem, was da noch kommt im Neuen Testament, von dem wir ja wissen, von dem wir gehört haben. Hesekiels Vision ist im Alten Testament, wo oft von der Auferstehung der Toten, von dem Gott, der neues Leben schafft, höchstens andeutungsweise geredet wird, wie so ein Donnerschlag, der nachhallt, der wie ein Echo durch die Zeit hallt, durch die ganze biblische Geschichte hindurch bis zu Jesus. Bei Hesekiel sagt Gott, ich öffne eure Gräber und Jesus wird den Lazarus am vierten Tage auferwecken, aus dem Grab rufen. Er selbst wird aus dem Grab auferstehen und er verspricht denen das ewige Leben, die ihm ihr Leben anvertrauen, die ihm glauben und nachfolgen. Bei Hesekiel sagt Gott, ich gebe euch meinen Geist. Jesus wird zum Nikodemus sagen, Johannesevangelium, ohne die Geburt aus Wasser und Geist kann niemand das Reich Gottes sehen. Ich mache euch lebendig, sagt Gott hier bei Hesekiel. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dieser Christus ist Gottes Odem, Gottes Lebensatem, sein Geist in Person. Und durch ihn haucht Gott neues Leben in Menschen ein, die geistlich am Ende sind, müde, ausgelaugt, verletzt oder abgestumpft. Er besiegt am Kreuz alles, was uns bindet, und seine Auferstehung, die gibt uns ja den Faustpfand, die Garantie, dass Gott wirklich lebendig macht, nicht nur symbolisch oder metaphorisch, sondern ganz real. Und ganz spannend wird es dann bei der Frage, wo liegt dein, wo liegt mein Tal der Knochen? Und wir müssen nicht nach Babylon schauen, um dieses Bild zu verstehen, sondern, glaube ich, einfach ehrlich hinschauen in unsere Gesellschaft, die oft geprägt ist von dem Gefühl von Überforderung, von Krisen, auch von Spaltung, von einem Gegeneinander, sodass oft bei kleinsten Auslösern Konflikte so sich entwickeln, dass es zum Knall kommt, Reizüberflutung, sodass viele Menschen Dinge sagen oder fühlen, wie ich fühle mich leer oder es ist alles zu viel. Ich weiß gar nicht so richtig, wofür ich eigentlich brenne, wofür ich auf dieser Welt bin. In der Kirche, manchmal gibt es Struktur. In Struktur sind wir eigentlich sogar ziemlich gut, aber wenig Atem. Und wir reden viel darüber, wie wir Strukturen reformieren können, wie die Kirche Zukunft hat, aber reden eben doch oft über Reformen an Äußerlichkeiten, an der äußeren Struktur. Wir können alles durchorganisieren und merken trotzdem, irgendwie fehlt was. Der Funke, die Leidenschaft, das Feuer Gottes. Und auch wenn wir so ganz persönlich in unser Herz schauen, vielleicht ist da eine Beziehung, die schon lange keine Wärme mehr hat. eine Angst, die dich innerlich wie festfrieren lässt. Oder auch ein Glaube, der vielleicht früher mal gelebt hat und jetzt eher so in der Erinnerung wohnt. Und genau in dieses Tal hinein spricht Gott seine Verheißung und sagt nicht, reiß dich zusammen. Er sagt, ich öffne deine Gräber. Ich schenke dir meinen Geist, du sollst leben. Gott sagt, das, was du für tot hältst, das kann ich beleben. Wie beginnt dieses neue Leben von Gott durch seinen Geist, seinen Lebensatem ganz praktisch? Man kann so vier Elemente, vier Schritte vielleicht erkennen, die hier auch bei Hesekiel vorkommen. Einmal das Hören. Ging es beim vorletzten Brotzeit ja ganz intensiv darum. Gottes Wort Raum zu geben, nicht als Pflicht, sondern ja eigentlich wie zur Nahrungsaufnahme. Vielleicht täglich ein Abschnitt aus der Bibel, etwas Zeit, in der Gott zu Wort kommen kann, in dem er Raum bekommt zu sprechen. Als zweites Element bitten und erwarten. Sag Gott ehrlich, wo du ja, diese Trockenheit, diese Leere verspürst und sag ihm, ich brauche dich, hauch mich an mit deinem Lebensgeist. Also nicht als geistlicher Trick, sondern einfach Ausdruck der Beziehung zu Gott. Als drittes Element gehen, losgehen, einen Schritt zu machen in Richtung dieses Lebens. Nicht die große Heldentat, sondern vielleicht die kleine Entscheidung. Ein Anruf, jemandem vergeben, ein Gott, hilf mir oder ich lass mich wieder ein, ich komme wieder in die Gemeinschaft oder zu Gott zu beten, ich lade dich ein, Gott, heute. Und schließlich noch als ein Element das Bekennen. Also Gott zu sagen, es fühlt sich vielleicht tot an, aber du kannst es. Also die Erwartung auszudrücken, dass er handelt. Trau ihm etwas zu, gib ihm dein Schicksal in die Hand. Ich möchte euch gerne jetzt nochmal einladen, innerlich nochmal ganz persönlich mitzugehen. Und wenn du magst, schließ gerne für einen Moment die Augen dazu, um diese Vorstellung vor dem inneren Auge vielleicht einmal aufscheinen zu lassen. Und stell dir nochmal dieses Tal vor. Nicht weit weg, sondern eben dieses Tal in dir. Wo liegen da Knochen? Vielleicht ist es eine kleine unscheinbare Sache, die du auch leicht übersiehst oder übergehst. Ein Teil deines Lebens, von dem du denkst, hier kann nichts mehr werden. Und dann versuch mal, diese Frage Gottes für dich zu hören. Glaubst du, dass es leben kann? Vielleicht sagst du wie Hesekiel, Herr, du weißt es. Und sieh zu, wie Gott anfängt zu sprechen in dein Leben hinein, in deine Trockenheit und bitte ihn, komm, Heiliger Geist, hauch mich an. Dieser Abschnitt und diese Zusage, diese Verheißung von Hesekiel 37, die hört nicht bei dieser ganz persönlichen, individuellen Hoffnung auf. Ich glaube, die steckt da auch drin für uns. Aber Gott verheißt ja diesem ganzen Volk, dass es erneuert wird. Und einige Zeilen weiter spricht er dann auch von einem König, einem Hirten, der Frieden bringt. Gott mitten unter den Menschen und eine neue Welt, in der Gottes Gegenwart sichtbar ist. Und ich finde das immer faszinierend, gerade auch bei den alttestamentlichen Prophetien und auch bei dieser, dass sie ganz verschiedene Ebenen haben, verschiedene Schichten. Und ganz konkret haben die Israeliten ja es so gehört und verstanden, dass sie zurückkehren können nach Hause in ihr Land. Und das ist dann auch geschehen. Auch der Tempel wurde wieder aufgebaut und Gott hat sich seines Volkes erbarmt. Schließlich der Blick auf Jesus, diesem König, von dem die Rede ist, was sicherlich das Volk Israel, die Juden, dann erst später verstanden haben oder noch brauchen, bis es ihnen ganz klar wird, dass Jesus mit diesem König gemeint ist, der dann später kommt zu seinem Volk und auch zur ganzen Welt. Schließlich denken wir auch, wenn wir jetzt zurückschauen daran, wie sich die biblischen Prophetien ja in unserer Gegenwart in den vergangenen Jahrzehnten auch Schritt für Schritt erfüllen. Das Volk Israel, das wieder zurückkehrt aus dem Exil Staatsgründung 1948, wie das Volk Gottes wieder in diesem Land sesshaft wird. Und schließlich auch der Blick voraus, Jesus, der wiederkommen wird, sein Werk vollenden, sein Reich Gottes ganz errichten. Und so ist diese Hoffnung, die wir als Christen haben, weder nur metaphorisch und auch nicht nur persönlich für uns als einzelne Menschen, sondern unsere Hoffnung ist, Gott kommt ganz wirklich für alle. Gott wohnt bei uns und er macht alles neu. Und so ist dieser Text wirklich eine Einladung an uns, an dich hier und heute, sich von Gott erneuern zu lassen, sich auf dieses Neue von Gott vielleicht auch ganz neu einzulassen. Nicht, weil du dich besonders anstrengst, sondern weil Gott dieser neue Schöpfer ist. Ich möchte gern zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Gott, wir bitten dich, bei uns selbst zu beginnen. Beginne bei mir, öffne meine Gräber. Sprich du dein Wort in meine Trockenheit und hauch mich an mit deinem Geist. Mach mich, mach uns lebendig durch Jesus Christus. Amen.